Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosa-rote Panzer und heute habe ich mir als Gast eingeladen. Ko Nava, dem ein oder anderen wahrscheinlich schon bekannt über den Podcast als Co-Host von Unbasiert, den ich auch schon mal hier auf dem Kanal vom Ferngespräch hatte, von Jung, Brutal, Marktradikal und dem ein oder anderen Insider, vielleicht noch bekannt von solchen Welthits wie Masken helfen nicht oder dem Full Endcap Tony. Herzlich willkommen, Ko Nava.
Ja, moin, Grüße aus dem wunderschönen, warmen USA gerade, also zumindest der südliche Teil.
Genau, du bist während der Corona-Phase nach Texas ausgewandert und weil das jetzt gerade sowieso das super aktuelle Thema ist, wollte ich mit dir ein bisschen über die Trump-Wahl sprechen, ne? Da bist du sowieso, denke ich mal, im Thema, das ist wahrscheinlich auch bei dir noch im permanenten Bewusstsein.
Im Kurzzeitgedächtnis noch drin, ja, sehr gut.
Genau. Vielleicht die deutsche Medien und Trump sind ja sowieso eine Sache, aber wir befinden uns ja in der Filterblase. Aber vielleicht magst du ein bisschen damit anfangen, wie ist bei dir konkret selber, ich meine, du bist jetzt Anarchokapitalist genauso wie ich, aber an und für sich ja Trump sehr, sehr wohlgesonnen. Ich denke mal aus denselben Gründen wie ich auch. Wir können gerne auf die negativen Seiten von Trump eingehen, aber ich denke, der wichtigste Punkt ist so ein bisschen, jeder von uns wollte, dass Kamala Harris verliert. Und ja. Das ist vielleicht der ausschlaggebende Punkt. So, was ist ein bisschen für dich die Stimmung? Wie nimmst du es wahr? Und was sind für dich so die Punkte? Wie bewertest du Trump im Allgemeinen? Wie sieht es bei dir vor Ort aus? Wie sind die Leute in Texas drauf? Wie bewerten sie Trump? Bist du in einem sehr pro-Trump-Umfeld?
Ja, ich persönlich schon. Muss aber sagen, ich habe einige Redneck-Bekannte. Also Rednecks sind ja eher, also für die, die es nicht kennen, Rednecks sind hier quasi die, in Deutschland wird man bäuerlich sagen, ja, eher so die einfache Landbevölkerung, mal nett zu sagen. Also mein Umfeld ist schon sehr Trump-nah, weil ich sagen muss, ich kenne natürlich auch den einen oder anderen Demokraten-Wähler, die vielleicht die Wahlniederlage jetzt nicht unbedingt gut aufgenommen haben. Allgemein, weiß nicht, wollen wir anfangen? Wollen wir anfangen jetzt bei mir im Umfeld oder wollen wir allgemein die Stimmung, was so das Land gerade angeht? Also das Land, würde ich sagen, ist aktuell sehr gespalten. ja. Ist mal nett zu sagen. Also wir haben bei den Demokraten aktuell die Leute, so drei Lager, würde ich sagen. Lager Nummer eins ist das Thema, dass viele die Wahl jetzt nicht anerkennen und sagen, die Wahl war gefälscht. Mit dem Hintergrund, dass einige Wahllokale Starlink benutzt hätten. Und dann hat Joe Rogan auf seinem Podcast gesagt, dass wohl Elon Musk die Ergebnisse 4 Stunden schon vorher wusste. Und dann
okay.
Gibt es da schon so diese Verschwörungstheorien, viele Leute, deren Ballot nicht gezählt worden ist, kann man ja dann online sehen, ob das Ballot gezählt worden ist. Aha. Wobei das sind dann also anekdotische Evidenzen, weil dieselben 10 Gesichter da eingeblendet werden. Also ich bin mir da nicht ganz so sicher.
Das sagen jetzt die Demokraten, ne? Das sagen jetzt die Demokraten die Republikaner, dass da Wahlfälschung seitens Elon Musk und Starlink vorgelegen hätte, was ja im vorangegangenen Wahlkampf 4 Jahre vorher andersrum war.
Ja, im vorhergehenden Wahlkampf war es halt so, dass es 15 Millionen bis 20 Millionen Stimmen gab, die wir eigentlich quasi nicht erklären können. Also wenn du dir die Wahlen von 2008, glaube ich, haben sie es mal aufgenommen, bis 2024 anschaust, und die Demokratenwähler immer irgendwo so zwischen 60 und 70 Millionen. Und auf einmal waren sie in 20 bei 80 Millionen und keiner weiß sozusagen, wie das denn zustande gekommen ist. Und jetzt suchen halt die ganzen Demokraten diese 20 oder sagen wir 15 bis 20 Millionen Stimmen und sagen, es muss Wahlbetrug gewesen sein. Mhm. Weil ich halt sagen würde, die waren halt niemals da. Ne? Wir sehen alle diese Graphen um 3 Uhr nachts auf einmal, diese schöne F-Kurve, nenne ich sie mal, wo irgendwelche Ballots aufgetaucht sind, die alle 100% Joe Biden gestimmt haben. Das haben wir übrigens jetzt auch in Wisconsin gesehen, also Wisconsin Senate Race. sieht es wohl auch so aus, dass da auf einmal eine House Election, Entschuldigung, wo auf einmal so eine F-Kurve stattfindet um 4 Uhr nachts. Also es gibt schon einige seltsame Zufälle. Aber die Demokraten drehen es halt gerade um, also einige, nicht alle. Ich sage ja, es gibt da drei Gruppen, die ja dann sagen, ja, das geht nicht. Da war Elon Musk mit beteiligt, da war Starlink, die haben das ganze Ballots hochgeladen über das Internet und dann hat er die gefälscht und dann kamen die halt wieder, wurden die halt sozusagen an die Zentralbehörden übermittelt mit falschen Ergebnissen. Wobei das alles eine End-zu-End-Verschlüsselung ist, also das kann eigentlich auch nicht sein, aber
ja, mein persönlicher Eindruck ist so ein bisschen, also wenn Wahlfälschung stattgefunden hat, dann bei dieser Wahl von beiden Seiten aus. Also, so dass es sich wahrscheinlich wieder aufhebt, aber was weiß ich.
Ja, ich hab ein Meme gepostet, gerade vorhin. Ne? Du bist ja der Meme-Lord hier eigentlich unter uns. Ich weiß nicht, ob einblenden können wir es nicht, aber du kennst dieses eine Meme, wo da zwei Buttons sind und du musst dich entscheiden zwischen den zwei Optionen. Und dann die Demokraten, Trump ist die dümmste Person, die jemals gelebt hat. Oder Trump hat die größte, Trump orchestrated the biggest election fraud without big funds and any government power. Eins von beiden muss stimmen. Wer ist ja dumm oder er hat halt gerade den größten Wahlbetrug aller Zeiten, obwohl er gar nicht an der Macht ist, irgendwie orchestriert. Keine Ahnung, ja, wie er das gemacht haben soll.
Das ist wild. Also,
es ist wirklich wild, ja.
Ein richtig geiles Meme, was ich heute noch gesehen habe. Ich halte die Ich hab ein extra Meme-Dump zu Trump-Wahl gemacht, aber habe ich erst heute gesehen. Das war einfach ein verschlossener Friedhof. Und lass die Wähler für die Demokraten nicht raus. Das fand ich auch ganz schön.
Ja, das Lustige ist, es gab ja wirklich, man hat halt nur Einzelfälle jetzt gefunden, aber es gab wirklich verstorbene Leute, deren Ballot für damals für Biden gecastet worden sind. Also ob das jetzt auf einer großen Ebene war, also Big Scale oder halt nur einzelne Beispiele, weiß man jetzt im Nachhinein wieder nicht. Das wird man wahrscheinlich auch nie rausfinden, aber es gab es auf jeden Fall, weil Leute mir sagen, es gibt keinen Wahlbetrug. Ja, ich meine, der Tote hat bestimmt nicht abgestimmt. Aber es ist ein anderes Thema. Das ist quasi Lager Nummer 1, sind die Election Deniers, nenne ich sie mal, die auch vorher immer geschrieben haben, die Republikaner würden die Wahl anfechten und das ist ja alles undemokratisch und böse. Ja, das sind ja Nazi-Methoden quasi und jetzt machen sie es selber. Also es ist ja schon sehr lustig eigentlich. Das sind übrigens die gleichen Leute, die sagen, dass das Attentat auf Trump gefaked war, dass er den Shooter selber sozusagen orchestriert hätte und so weiter. Die Leute gibt es ja, das ist dieselbe Mischpoke.
Das ist krass, oder? Als das Attentat auf Trump kam, da war ich gerade beim Meetup-Meisterschaften-Turnier in Wolfersweiler im Saarland, da kam das nachts und wir haben da schon darüber diskutiert, könnte es gefaked gewesen sein oder sowas. Und meine einzige Aussage dazu war nur, weißt du, Trump ist heftig, aber einen Schützen einzustellen, der auf ihn schießt und in seinem Gesicht nur um 2 Zentimeter verfehlt und ihn am Ohr trifft, das ist selbst für Trump zu krass.
Ja, aber auch davon abgesehen, der Shooter, da gibt es ja auch die Verschwörungstheorien auf der anderen Seite, die sagen, der war eine CIA oder FBI-Kontakte und BlackRock und was auch immer. Das geht halt auch in beide Richtungen. Ne? Aber um ehrlich zu sein, ich glaube persönlich, es war halt irgendein Bekloppter, der halt Aufmerksamkeit wollte, sich das einfachste Ziel ausgesucht hat, das war Trump in dem Fall, und dann mit dem komplett falschen Equipment auf ihn geschossen hat. Also nicht, eine AR-15 ist für die Entfernung kein falsches Equipment, aber nur mit einem Red Dot ohne Scope und dann war es auch noch ein günstiger AR-15. Also wenn man wirklich das hätte machen wollen, hätte man anderes Equipment nutzen sollen. Also wenn das wirklich von langer Hand geplant worden wäre, hätte man besseres Equipment und vielleicht auch einen besseren Schützen genommen. Aber es ist nicht schwer, jemanden zu erschießen. Außerdem hätte er durchs Podium schießen können und ihn in den Bauch, das wäre auch einfacher gewesen. Aber ganz, ganz viele Dinge auf beiden Seiten, die Verschwörungstheorien, ich halte die beide für falsch. Persönliche Meinung.
Ich finde es einfach total wild. Wie durcheinander das alles gegangen ist. Auch vor allem, wir haben buchstäblich ein Attentat gesehen. Über Kennedy unterhalten wir uns heute noch. Und das mit Trump, das war nach 2 Tagen durch. Da hat niemand mehr drüber berichtet. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist die, mit CIA und BlackRock halte ich das immer so ein bisschen. Das ist ja nicht so, dass die sich jetzt einen Spion wie James Bond ranzüchten und den da für Jahrzehnte hinweg ausbilden, bis der ein mega Profi ist, sondern die nehmen sich ja mit Absicht einen absoluten Trottel von vor Ort, dass der auch keine Social Media Präsenz hat. Das ist auch so mega wild. So, du kannst gar nichts richtig verfolgen. Es gibt normalerweise ein Manifest, wenn jemand Amok läuft. Weil das ist der Grund, warum die Leute das machen, um Aufmerksamkeit auf sich selber zu ziehen oder auf eine bestimmte Situation. Auch das gab es hier nicht. Also, ja, man kann da sehr, sehr tief, glaube ich, in Verschwörungstheorien abtauchen und wahrscheinlich, ob beides richtig oder falsch ist, weiß ich nicht. Aber hier in dem Sinne. Es sind auf jeden Fall kranke Zeiten, wo ich mir denke, ein Attentat auf Trump erhält nicht die Aufmerksamkeit, die es eigentlich verdient hätte. Aber auch die Hintergründe, in denen das alles passiert. Wie wahnsinnig ist es denn eigentlich, dass Trump schon mal Präsident war, seine Macht wieder abgegeben hat, Wahlbetrug hin und her, er hat darüber diskutiert, aber im Endeffekt hat er friedlich sein Amt übergeben an Joe Biden und im Endeffekt wird ihm trotzdem vorgeworfen, ein Faschist zu sein, der die Macht nicht wieder abgegeben hat. Wollt ihr nochmal mit dieser Taktik rangehen? Das ist ja irre. Wie hält man das überhaupt? Also es ist einfach kein gutes Narrativ, wenn man damit Wahlkampf machen will.
Ja, ist der größte Faschist, war aber schon mal an der Macht und hat nichts Faschistisches getan. Das ist irgendwie seltsam. Also warum nicht? Da kommt über das Argument, ja, er wusste es damals nicht besser, ja, er hatte keine Verbündeten, aber jetzt hat er seine Entourage um ihn rum und jetzt kann er alles machen, was er wollte. Mhm. Dann gehen wir, ja, naja, okay, das ist schon ein fadenscheiniges Argument, aber gut. Auch diese ganze Januar, 6. Januar-Geschichte, ne, dass das unbedingt als Insurrection, also als Staatsstreich gewertet werden sollte, ist ja auch wieder so ein Thema. Er hätte ja dann nicht wählen können. Es wäre ja Treason gewesen, was ja mit dem Tode noch verurteilt werden kann. Und deswegen wurde dieses Narrativ immer gepusht, ne, the insurrection. Aber es war ja, im Endeffekt war es ein Protest. Es war ein Protest für die seltsame Wahl oder gegen die seltsame Wahl und dass sozusagen der Vizepräsident Mike Pence nicht die Wahl an Joe Biden übermittelt.
Die haben denen die Tür aufgemacht.
Ja, das auch noch, ja.
Da sind die reingelaufen. Und die Einzige, die gestorben ist, war auf der Protestseite.
Ah, stopp. Es ist ein Polizist gestorben, aber ein Herzinfarkt.
Okay. Okay, ja. Wir wollen Also ja, soll alles korrekt, aber ich mag da auch wieder dieses Meme so mit dem politischen Kompass, so was Leute glauben, was passiert ist bei den Linksextremen, so wie 9-11, also den Linksautoritären, bei den Rechtsautoritären hier wie dieses Bild von der Französischen Revolution und bei den Rechtslibertären, also ein Gartenstuhl, der umgefallen ist, buchstäblich nichts ist passiert.
Eigentlich nicht, die sind da rein, hatten ein bisschen Spaß, haben sich bei Nancy Pelosi hingesetzt, ja, und dann sind sie halt wieder gegangen irgendwann. So, ja, ist halt quasi nichts passiert.
Ja, aber das sind Domestic Terrorists, alles klar.
Wird ja auch passieren, er hat ja schon angekündigt, er will alle, er will ja ein Pardon aussprechen für alle, die jetzt wegen Januar 6 angeklagt worden sind oder verurteilt worden sind. Es ging übrigens auch ganz schnell, ne, dass dann die Namen bekannt sind und das FBI, die alle oder die meisten dingfest gemacht haben, auch Leute, die gar nicht im Kapitol waren, Leute, die einfach nur auf der Demo waren, draußen, wurden ja sozusagen, es ist schon wild. Und das ist jetzt lustig, die Demokraten sagen immer, die Republikaner sind die Faschisten, aber wer die faschistische Methode anwendet, sind eigentlich die Demokraten, wenn du dir alles anschaust. Ja. Aber es ist ein anderes Thema, das verstehen die alle nicht, meiner Meinung nach.
J.D. Vance hat das auch mal ganz gut ausgedrückt, hat gesagt, das ist einfach alles Projektion. Das ist sie denken in einem Stil, was sie selber machen würden, wenn sie in der Position wären. Und dann übertragen sie dieses Bild auf ihren Gegner. So finde ich, kann man es ganz gut zusammenfassen. Vielleicht ein bisschen zu Trumps Gegner Kamala Harris. Ich hatte.
Oh Gott. Ja.
Ich habe den Eindruck, es wird halt. Donald Trump ist, sage ich mal, ein ein Charismatiker auf die ein oder andere Art und Weise. Ich meine, entweder liebt man ihn oder man hasst ihn, aber ich glaube, es gibt wenig dazwischen. Wenig dieses, naja, ist halt ein ganz normaler Präsidentschaftskandidat. Das ist er, denke ich, absolut nicht.
Der sehr polarisierend, ja. Genau.
Also voll. Deswegen funktioniert ja auch ein Attentat auf Trump. Niemand würde ein Attentat auf Kamala Harris, so hat es Elon Musk auch schon mal ausgedrückt, niemand würde ein Attentat auf Kamala Harris ansetzen, weil, warum? Sie ist sowieso eine Marionette und sie sind sich dessen auch ziemlich bewusst. Ich finde diese Abstufungen relativ krass. Mit Barack Obama hatten die Demokraten wahrscheinlich einen der charismatischsten Charaktere jemals. Dann ist Obama aus dem Amt und dann kommen so Leute wie Joe Biden. Joe Biden ist ja schon ewig bei den Demokraten als Politiker da am Rumtrollen. Und der Grund, warum sie ihn gewählt haben, ist ja nicht, weil er eine gute Führungsfigur ist, sondern eben, weil er eine schwache Führungsfigur ist. Er war auch schon vorher eigentlich kein Typ, der bekannt dafür war, besonders starke Positionen zu vertreten, zu polarisieren, mit der Faust auf den Tisch zu hauen. Irgendwas, was man für einen starken Kandidat halt hält. Und was macht natürlich ein schwacher Kandidat? Naja, er wählt sich einen noch schwächeren Kandidaten zum Vizepräsidenten. Und das ist dann Kamala Harris. Und Kamala Harris wählt sich zu ihrem Vizepräsidenten, jemand, der noch dümmer ist als sie. Und das ist dann der Tim Walz. Und ich habe persönlich kein Meme über Werde-Sperma gemacht, aber das waren schon die wildesten Geschichten, die ich die meiste Zeit in meine Timeline gespült bekommen habe und auch, aber als ich ihn reden habe hören, dachte ich nur so, das ist ja schlimmer als Annalena Baerbock. Das ist ja, der kann sich ja überhaupt nicht ausdrücken. Und auch auf dieser Ebene, oder ich rede schon viel zu lange, gib mir gerne alles über gut. Deinen Eindruck, was denkst du über die Demokraten?
Ja, es gibt ja dieses schöne Buch, The Laws of Power, Never Outshine Your Master, das heißt, man sucht sich eigentlich immer dann noch eine inkompetentere Person, als man selber ist. Ich meine, Trumps kann es egal sein, das ist seine letzte Amtszeit, ne? Also wenn er dann halt weg ist, ist er halt weg. Ich meine, er kann da nicht mehr für irgendwas antreten, außer vielleicht als Gouverneur für New York, was er niemals werden wird, weil New York jetzt tiefblau ist sowieso. Mehrere Fehler, die gemacht worden sind, quasi auf meiner Meinung nach von der Personalwahl jetzt. Also erstmal nimmt man einen Governor aus Minnesota und Minnesota ist immer blau. Minnesota ist wie Kalifornien, da brauchst du eigentlich, wenn du einen Staat gewinnen willst, nimmst du jemanden sozusagen daraus, wie Ohio, ne? J.D. Vance ist ja von Ohio. Du willst die Stimmen von Ohio haben, weil Ohio auch so im Rust Belt Einfluss auf Pennsylvania, Michigan und Wisconsin teilweise hat. Und deswegen möchtest du eigentlich da jemanden, eine Figur haben, die sich mit der Region identifiziert, damit du da die Stimmen nochmal ein paar bekommst. Ne? Das ist ja die eine Taktik. Und dann willst du jemanden, der dich komplimentiert oder jemand, der Connections hat, die du nicht hast, die du aber gerne hättest. Was ja zum Beispiel bei J.D. Vance dann Peter Thiel vielleicht wäre, ne, in die Silicon Valley-Ecke rein, weil das hatte Trump ja nicht. Trump hatte so die alte Garde, ne, wenn du guckst, wer für ihn gespendet hat, Best Pro Shops, Walmart, also die alte konservative Garde, aber halt nicht die junge Tech-Garde. Und deswegen war es eigentlich relativ schlau, ihn zu nehmen.
Meinst du jetzt aktuell oder bei der letzten Wahl?
Nee, mit J.D. Vance meine ich, ja, aktuell. Das war schlau
von ihm. Weil er ja jetzt, ach so, als Vizepräsident, weil ja, er hat ja jetzt die Unterstützung von Elon Musk. Das ist ja neue Tech-Garde, oder verstehe ich dich gerade falsch?
Ja, aber Elon Musk kam ja später, J.D. Vance war ja zuerst. Und durch J.D. Vance kommt ja diese Pipeline nach Silicon Valley und Peter Thiel. Und dann hast du ja wieder den Circle around. Peter Thiel und Elon Musk kennen sich ja, ne? Ist mal nett zu sagen, von PayPal-Zeiten noch. Und so hast du halt Einfluss sozusagen, den du vorher nicht hattest. Und Kamala Harris wäre klüger gewesen, wenn sie beispielsweise, wie heißt der, Josh Shapiro aus Pennsylvania, den Governor von Pennsylvania genommen hätte, dann wäre vielleicht Pennsylvania nicht in die Hände von gefallen. Aber dann kam wieder das Thema, der ist halt, ich glaube, er ist Jude. Und dann hattest du natürlich die Leute, die Anti-Israel-Crowd in den Demokraten, die du natürlich auch nicht, auch deine Wähler sind, die du nicht vor den Kopf stoßen willst. Also suchst du halt dann einen Nicht-Juden, damit du nicht irgendwie damit du deren Stimmen nicht verlierst oder an Jill Stein von den Grünen zum Beispiel, was ja auch passiert ist. es war halt die ganze Personalie. Also wenn wir nochmal zurückgehen, du hast recht, Obama war der, war derjenige, der halt wirklich diesen Charme hatte, dann erster Afroamerikaner von Hawaii, ich glaube auch der erste Hawaiianer, der sozusagen, ne, das macht, und dann, der kann schon gut reden, das darf man nicht falsch machen. Er hat auch, also die Policies, die er gemacht hat, waren grausam, ja, aber das ist ein anderes Thema, also Obamacare ist grausam, davon mal abgesehen. Aber ja, und dann nimmst du halt immer, ich meine, wen hat denn die demokratische Partei noch? Wenn du hast ein paar Leute, die halt ein bisschen im Vordergrund sind, sowas wie AOC, also Cortez aus der Bronx. Ich weiß gar nicht, ist die Senatorin, ja? Aber ob die ist halt dumm wie nix. Die ist halt wie heißt denn die Grüne von euch, die auch mal hier Bartender war, hier Küchenhilfe. Wie heißt die denn nochmal?
Göring Eckhardt?
Ja, Göring Eckhardt war ja Küchenhilfe, genau, ja. Und sie war halt Bartender vorher, ne? Irgendwo in der Bronx. Und dann hast du noch Bernie Sanders, aber Bernie Sanders ist ja jetzt Independent, der ist ja aus der Demokratischen Partei ausgetreten. Mhm. Und auch dieser Coup mit Kamala am Ende, das hat auch ein bisschen was gesorgt, ne? Die Demokraten, die Demokratie hochhalten wollen, aber keine Primary Election hatten, ja, dass sie einfach sagen, ja, einfach Biden rausschmeißen, obwohl der noch Tage vorher gesagt hat, nee, ich bin fit und ich gehe nicht raus und ich mache das nochmal 4 Jahre. Und dann kam auf einmal nur so ein Twitter-Statement und da gab es ja diesen Witz, der den Republikanern gesagt haben, hat er nicht selber geschrieben, hat es dann am nächsten Morgen, als er aufgewacht ist, gelesen, und es war halt so ein Coup, der im Hintergrund stattgefunden hat, was ich auch glaube. Und dann hast du halt das Thema mit den Funds, ne? Also mit den mit dem ganzen Geld, was der Super-PAC ja eingesammelt hatte, mit den knapp 1 Milliarde US-Dollar. Wenn du jetzt nochmal eine Primary Election gehabt hättest,
da bin ich gar nicht im Thema. Das habe ich nicht mitgekriegt. Was hat 1 Milliarde gesammelt?
Okay, du hast ja diese Wahlkampfspenden quasi, ne?
Ja.
Es ist ja ein Pack oder ein Super-PAC. So heißt er, diese Organisation, diese Spenden sammelt quasi. Und wenn jetzt Biden rausdroppt und du nimmst jemanden, der nicht auf dem Ticket von dem Pack steht, dann kann der nicht auf diese Funds zugreifen. Mhm. Aber da er ja mit Kamala wieder angetreten ist und Kamala auf dem Ticket steht, kann sie natürlich auf das Geld zugreifen. Hätten jemand anderes außer Kamala genommen, wären knapp 1 Milliarde US-Dollar an Spendengeldern einfach weg gewesen quasi für Wahlkampf.
Okay, ja.
Das heißt, sie war eigentlich die, wenn Biden geht, die einzig sinnvolle Wahl, wenn du aufs Geld achtest.
Okay, ja. Ich habe das zwar in Memes teilweise mitgekriegt, aber ich hatte das noch nicht durchblickt. Okay, jetzt verstehe ich das.
Also hättest du jetzt ein Primary gemacht und sagen wir mal, keine Ahnung, Bernie Sanders wäre es geworden aus Gründen. Ist ja egal, irgendjemand anderes, Josh Shapiro, egal. Gavin Newsom wahrscheinlich, also der Governor von Kalifornien. Dann hätte der auf das Geld nicht zugreifen können, hätte nochmal die Spenden einsammeln müssen. Und dann wäre es natürlich zu kurzfristig gewesen, weil ja der Wahlkampf schon am Laufen war und du nur knapp 100 Tage hattest. Das wäre halt nicht gut gewesen. Und dann war sie die einzig logische Wahl. Nicht die Kompetenz, auch wie sie Vizepräsidentin geworden ist. Die ist nur Vizepräsidentin geworden, weil man halt eine schwarze Frau haben wollte, um halt sozusagen dann alle zu befriedigen. Wenn man sagt, okay, du hast einen alten weißen Mann, jetzt willst du eine jüngere schwarze Frau noch dazu haben, damit du halt sich jeder repräsentiert fühlt. Da ist halt das halt kein Stück auf Kompetenz. Die hat ja kein richtiges Amt gehabt vorher, außer Attorney General in Kalifornien, was ja dann ja ist auch Judikative ist, aber sie hat da auch einen schrecklichen Job gemacht, aber das ist ein anderes Thema. Das ist der einzige Grund, warum sie genommen worden ist. Und man hat gesehen, dass Biden so weit hinten dran ist. Und es gab interne Projections, wo gesagt worden ist, dass wenn Biden bleibt, sie mit knapp 400 Electoral Votes die Wahl verlieren werden, also 400 gegen sie. Und dann hat halt irgendeiner, wer auch immer, ich glaube Obama mit Nancy Pelosi, die Reißleine gezogen, gesagt haben, wir müssen was tun. Und dann kann sie halt nur, wenn sie das Geld behalten wollen, Kamala Harris nehmen.
Ich kann mir irgendwie einfach nicht vorstellen, dass irgendjemand, selbst bei den Demokraten in der eigenen Partei, Kamala Harris mag und gut findet und sie unterstützt, weil sie ist, wer sie ist, weil sie redet, wie sie redet, sondern sie ist halt so, sie ist halt nicht Trump. Und das ist das Einzige. So, damit machen die Wahlkampf. So, in Deutschland ist das eigentlich dasselbe in Grün. Ne? Das ist halt nicht die AfD, aber Inhalte sind vollkommen wurscht.
Genau, die Wahlkampf für sie war, sie haben es ja dann immer genannt, Women's Rights, was im Endeffekt nur auf Abtreibung zu beziehen war. Ne? Also wenn die Republikaner gewinnen, dann wird Abtreibung national verboten. Ja. Was auch debunked worden ist, weil es ist ein State Law jetzt und viele States haben darüber abgestimmt. Also Florida hat abgestimmt, Texas glaube ich noch nicht abgestimmt, die haben es einfach oktroyiert. Aber andere Staaten haben halt einfach abgestimmt und gesagt, ja, Abtreibung ist erlaubt oder nicht oder bis zum bestimmten Alter oder nicht. Das heißt, er kann auch gar keinen Abortion-Ban machen. Also das war ihr erster Policy-Point. Und der zweite war, ich bin nicht Trump. Ja, du hast recht, das waren die zwei Policy-Points, die sie hatte. Keine Aussage über Außenpolitik, keine Aussage über Militärthemen, nichts über die Wirtschaft. Wenn sie gefragt worden ist, du erinnerst dich bei den Interviews, wenn sie gefragt worden sind, ja, was sie gegen Inflation macht. Und sie hat geantwortet, ja, ich komme aus einer Mittelstandsfamilie.
Das war gut.
Und ja. ich will, dass der Mittelstand mehr Geld hat. Aber ja, wie denn? Kannst du dir einfach sagen, wie du das machen willst? Du bist 4 Jahre lang Vizepräsidentin. Was willst du denn jetzt dagegen tun? Ich meine, du kennst ja jetzt die Insights. Und dann kommt so eine Antwort, und dann sagen auch alle viele, ja, Leute, mir tut's weh, wenn ich einkaufen gehe. Und deine Antwort ist, ich komme aus einer Mittelstandsfamilie. Ja, das bringt mir jetzt auch nichts.
Ja, die Antwort war so vorbereitet, das hat man auch direkt gemerkt. Also in Sachen Außenpolitik will ich dir ein kleines bisschen widersprechen. Ich würde sagen, da hat sie in Sachen Ukraine durchaus Statements von sich gegeben. Aber dazu lass uns gleich dazu kommen. Ich wollte jetzt das Thema Abtreibung, das ist kein angenehmes Thema für mich, aber ich finde diese Debatte schief. Und du hast einen ganz wichtigen Punkt gemacht, finde ich. Das war tatsächlich eines der Hauptpunkte. Das wurde auch in beiden Debatten, also sowohl zwischen Trump und Biden als auch zwischen Trump und Kamala, oft angesprochen. Und jetzt in den Nachwirkungen bekommt man das bei den ganzen heulenden Frauen auf TikTok auch die ganze Zeit mit, dass das buchstäblich das Thema überhaupt ist. Dabei hat das eigentlich eine sehr, sehr schiefe Lage. Donald Trump hat ja nicht Abtreibung verboten, aber so wird es dargestellt, meiner Meinung nach. Und so hat es auch die Tagesschau dargestellt. Was Trump gemacht hat, dieses Roe v. Wade-Ding, das ist ja, früher war es ein Bundesrecht, ne? Soweit ich das verstanden habe, Washington D.C. hat gesagt, in den ganzen USA ist Abtreibung erlaubt. Und was Trump gemacht hat, ist nicht Abtreibung zu verbieten, sondern das Ganze vom Bundesstaat an die Länder, also an die Bundesstaaten abzugeben und sagen so, ihr stimmt selber darüber ab, ist Abtreibung erlaubt oder nicht. Und so weiter.
Ich muss dich ein bisschen korrigieren. Er hat ja gar nichts gemacht. Der Supreme Court hat einfach gekippt. Es war ja ein Gesetz. Also es war ja ein Gesetz, er hat gesagt, das Gesetz ist nicht verfassungsmäßig. Ja, weil hat es nicht die Aufgabe... Nicht persönlich, ich meine, das war lange in Beratung, aber im Endeffekt, wenn jemand dagegen klagt, sagt, hey, das Gesetz ist verfassungsfeindlich quasi, ja, dann muss der Supreme Court das prüfen, hat es geprüft und kam zu der Erkenntnis, dass das Federal Government darüber nicht zu entscheiden hat. Da gab es ja auch noch ein anderes, was gekippt worden ist. Wie hieß das Law denn? Ja, ich habe es vergessen, aber es war sozusagen, dass Behörden Regelungen aufstellen können, und die dann quasi Gesetz sind. Also wie bei der ATF zum Beispiel, die dann sagt, wir deklarieren jetzt alles unter 16-Inch Lauflänge als ein Gewehr und alles drunter als eine Handfeuerwaffe. Und eine Handfeuerwaffe darf folgende Sachen nicht haben. Mhm. Und du musst eine Tech-Stamp bezahlen, und wenn es eine Short-Barrel-Rifle ist und was auch immer. Und das wurde einfach abgeschafft. Das heißt, ich könnte es dir ja zeigen, aber... ich habe jetzt auch nicht eine Short-Barrel-Rifle, aber eine Pistole quasi. Da ging es ja zum Beispiel um Pistol-Braces. Die haben gesagt, Pistol-Braces sind verboten. Und dann hat der Supreme Court gesagt, du darfst gar nicht darüber bestimmen, das ist kein Gesetz. Du kannst nicht einfach irgendeine Regelung aufmachen. Und das gilt halt einfach. Das muss entweder ein Gesetz sein oder halt nicht. Und es gibt kein Gesetz gegen Pistol-Braces, also darfst du Pistol-Braces nicht verbieten. Dann haben die das, ich glaube, das war letztes Jahr, gesagt, darfst du nicht, bye-bye. Und seitdem kannst du wieder Pistol Braces kaufen und an deine Waffe ranmachen. Alles gut.
Ist Trump stark pro Waffenrecht? Soweit ich das nämlich mitgekriegt habe, ist es gar nicht mal so krass. Er ist ja auch ein ehemaliger Demokrat. Also das hat sich in den 90ern eigentlich erst gewandelt. Und ich weiß zumindest, darüber habe ich auch schon mal mit Dennis Pratt gesprochen, als er bei der Libertarian Party National Convention war, da hat er noch die... ach, wie heißt die Waffenorganisation?
NRA.
NRA, genau. Da hat er die gelobt und für Libertäre ist die ja viel zu weich und kommt ja, viel zu entgegenkommen gegenüber der ATF und so weiter und so fort. Und da haben die ihn ausgebuht und Trump war eigentlich mehr oder weniger perplex und hat gesagt, hä, ich dachte, ihr mögt die.
Ja, da gibt es ja noch die Firearms Coalition und die USCCA, da gibt es ja mehrere Waffen. Ja. Das verstehen die Leute nicht. Die NRA ist ja eine von vielen
und
die ist eher schon die gemäßigte, also die ich sag mal, die Deep State-Variante davon, ja. Und dann gibt es halt die, ich sag mal, die Libertärerin. Also ich würde auch nicht bei der NRA eintreten, also wirklich nicht.
Also was Trump viel vorgeworfen wird, das sehe ich dauernd in Memes, ist, dass Trump in seiner ersten Amtszeit Bumpstocks verboten hat, diesen Schaftstoß. Und das fanden die überhaupt nicht gut. Ich gehe jetzt
wieder legal übrigens.
Ach, hat es zurückgenommen oder wie?
Genau, der Supreme Court hat's geregelt.
Ja, geil.
Also Bumpstocks darfst du jetzt wieder haben, aber niemand, der schießt, benutzt Bumpstocks. Es macht halt keinen Sinn. Bumpstocks sind ein Spaß, ja, sind so ein Gimmick, aber wenn du wirklich schießen willst, dann nimmst du keine Bumpstocks. Das macht keinen Sinn. Also dafür, dass du jetzt ein bisschen schneller abdrücken kannst, weiß ich nicht.
Ich wohne in Deutschland, bei mir ist sowieso alles illegal. Ich habe halt Videos davon gesehen, wie die Amerikaner damit geschossen haben und sieht ganz interessant aus, aber ich kenne mich damit jetzt auch nicht tief aus, bin nicht tief in der Materie. Lange Rede, kurzer Sinn, Trump ist jetzt auch nicht der absolute Pro-Gun-Typ und das kommt auch schon durch. Ich weiß nicht, wie sehen Texaner das? Sie sind ja tendenziell waffenbegeistert.
Ja, ich glaube, er ist halt besser als die Alternative, Punkt Nummer eins.
Klar.
Ja. Punkt Nummer zwei, ich glaube, er hat sich auch ein bisschen gewandelt. Also er hat ja jetzt schon in einem der Ankündigungsvideos gemacht, dass er Concealed Carry Concealed Carry im ganzen Land erlauben will. Aktuell ist es ja noch ein Thema für Staaten. Jeder Staat hat halt Open und Concealed Carry Laws. Also Texas zum Beispiel ist ein Constitutional Carry State. Das heißt, wenn du kein Straftäter bist und da gibt es mehrere Regeln. Also wenn du, sag mal ganz grob, wenn du kein Straftäter bist, älter als 21, darfst du bis auf bestimmte Ausnahmen überall verdeckt oder offen Waffen tragen. Wenn verdeckt, auch ohne Holster. Wenn offen mit Holster. Aber er möchte halt sozusagen sagen, Concealed Carry soll im ganzen Land erlaubt sein. Wobei jetzt ist wieder die Frage, da könnte der Supreme Court auch wieder einschreiten und sagen, hey, das darf das Federal Government gar nicht entscheiden, das ist wieder Staatssache. Also er kann es ankündigen, ob das dann durchgeht, ob das im Supreme Court Bestand hat, unwahrscheinlich. Ich finde es auch besser, wenn der Staat es entscheidet. Die kleinste Einheit, die es entscheiden darf, soll es entscheiden. Am besten das Individuum, wir sind ja beide NCAPs, aber in dem Fall, wir müssen ja im etatistischen Framework bleiben, ist es halt einfach der Staat in dem Fall.
Ich kann halt auch einfach nicht von nur über, also ich meine, man muss auch ein bisschen realistisch bleiben. Ich kann natürlich die ganze Zeit nur Anarchie und alles an Staaten ist illegitim schreien, das hilft mir ja nicht weiter. Also ich muss ja im Endeffekt mich mit der Realität konfrontiert sehen, auch wenn ich sie nicht mag. Thema Abtreibung, Thema Waffen. Lass uns zu was kommen, was bei Trump vielleicht nicht so schön ist, Thema Zölle. Das ist wahrscheinlich das, was ich an Trump am kritischsten sehe. Ja, gib mir gerne einfach deine eigene
Beobachtung. Es kommt drauf an. Ich sag mal, jetzt muss man ein großes Fragezeichen machen. Er hat ja bei Joe Rogan gesagt, er prüft gerade, ob er Zölle sozusagen auferlegt, aber dafür die Federal Income Tax komplett streicht.
Ja.
Wenn er dies tun würde, jetzt muss ich natürlich im Konjunktiv reden, ne? Ankündigen kann er ja viel, dann wäre ich sogar dafür, immer im etatistischen Framework, sorry, dass ich da drin bleiben muss, weil jetzt wird sinnloser Konsum bestraft und Arbeit nicht mehr bestraft. Weil heute wird Arbeit bestraft mit einer Steuer. Aber Konsum wird sozusagen, nicht subventioniert, aber Konsum wird quasi nicht bestraft, außer durch Sales Tax, aber das ist Staatsangelegenheit. Das fände ich dann wieder besser, auch im Hinblick, weil er es erstens nutzen kann als internationales Druckmittel. Sagen kann, wenn Mexiko nicht das macht, was ich will, dann kriegt ihr halt einfach mal 50% Zoll drauf, ist mir doch scheißegal. Das zweite Thema wäre, nochmal, erstes Thema, wie gesagt, Druckmittel. Zweites Thema, das Konsumthema, wo ich schon gesagt habe, gerade Konsum wird dann bestraft, in Anführungszeichen, und nicht mehr die Arbeit. Aber nur, wenn das halt bleibt. Ne? Also nur, wenn er dabei bleibt. Wenn er jetzt zusätzlich Zölle macht, dann wissen wir beide, ne, das wird inflationär erstmal eine Wirkung haben. Könnte aber auch dazu führen, dass Jobs wieder zurück in die USA kommen. Also wenn der Zoll hoch genug ist und es einen Anreiz für ein Unternehmen gibt, es wieder in den USA zu produzieren, weil halt einfach die Lohnkosten im Ausland, in Mexiko zum Beispiel in dem Fall, zwar geringer sind, aber der Zoll so hoch, dass es sich wieder lohnt, in den USA für den US-Markt zu produzieren, dann macht es ja wieder Sinn. Rein etatistische Weltsicht. Ne? Es kommt ja wirklich drauf an.
Die Frage ist, für wen macht es Sinn? Für Trump und für den Staat macht das Sinn vielleicht. Aber der Konsument ist natürlich derjenige, der am Ende in die Röhre guckt. Und ich habe natürlich eine deutsche Perspektive da drauf. Und das ist so irre. Ne? Gestern Abend habe ich mir angesehen, wie Olaf Scholz auch über Trump mit Karin Mioska gesprochen hat. Und Olaf Scholz kann überhaupt nichts wirklich. Ne? Aber er hat ja schlechtere Ausreden gebracht, als man jetzt bringen müsste. Das ist eher meine Kritik daran. Und Donald Trump sagt dann im Endeffekt so, die deutschen Autos, die sollen einfach in den USA produzieren. Ja, ich verstehe das aus seiner America's First Perspektive heraus. Es ist aber trotzdem, das macht auch amerikanische Autos am Ende des Tages wieder teurer, weil sie nicht billiger einkaufen können. Und jetzt muss ich an der Stelle dann wiederum dazu sagen, die Zölle seitens der EU sind höher gegenüber amerikanische Produkte als umgekehrt die Importzölle in den USA von der Europäischen Union. Und das kann man auch als Trumps Perspektive heraus als unfair betrachten, finde ich aus seiner etatistischen Sicht heraus sogar in Ordnung. Ich würde halt liebend gerne darauf hinauskommen, dass beide Seiten die Zölle senken. Das wird mit der Europäischen Union und Ursula von der Leyen ganz sicher nicht passieren. Olaf Scholz ist dann halt hingegangen und hat genau das wieder von Deutschland weggegeben und hat direkt gesagt, genau das Gegenteil, wie Trump das immer macht. Ne? Trump vergibt immer mehr an die Bundesstaaten und Olaf Scholz und seit Angela Merkel geht eigentlich diesen Kurs, geben alles an die Europäische Union ab. Furchtbar.
Ja, ich glaube nicht, dass du Zölle und Trump miteinander trennen kannst, weil Trump wird es wirklich als Druckmittel gegen andere Staaten verwenden. Das ist halt sozusagen, bevor er einen militärischen Konflikt anfängt, sagt er, okay, ich gebe dir jetzt zwei Optionen, mach das, was ich will oder mach das, was du willst. Und wenn du machst, was du willst, dann kriegst du halt einen Strafzoll von, keine Ahnung, 40% auf was auch immer. Mach das doch einfach.
Auf jeden Fall wird es nicht mehr lohnen, ja. Die USA ist jetzt halt auch ein großes Land und kann sich das erlauben. Das kann sich ein kleines Land halt nicht erlauben.
Das ist richtig. Du hast ja auch einen großen Binnenmarkt hier, was ja viele nicht... Also als ich ausgewandert bin, siehst du ja, du denkst ja immer, USA, keine Ahnung, da gibt es viele deutsche Autos, aber gibt es hier gar nicht. Also die meisten fahren wirklich entweder Toyota, Honda, was hier auch in den USA produziert wird, oder Nissan, also die Japaner sind relativ, Subaru auch noch ein bisschen, aber der Rest sind fast nur amerikanische Autos. Also die ganzen Pickup-Trucks, die auch Chevrolet ist relativ groß, Ford ist relativ groß, also das Straßenbild ist hier komplett anders. Und auch die Produkte, die du sonst überall kaufst, das ist alles relativ, ich nenne mal Anführungszeichen, amerikanisch. Du hast halt relativ wenig, was unamerikanisch ist. Klar wird es teilweise aus China importiert, wissen wir beide. Aber am Ende ist halt der Binnenmarkt da, dass es sich lohnt, hier zu produzieren. Ein deutscher Autobauer, der nur in Deutschland absetzt, der wird nicht existieren können. Das sind einfach viel zu wenig. Der Absatzmarkt ist viel zu klein. Klar ist China ein größerer Absatzmarkt und jeder will nach China, weil da halt 2 Milliarden Menschen leben gerade. Und in den USA, 320 Millionen, 325 Millionen, je nachdem, wie viele Illegale du mitzählst. Deswegen, das macht schon Sinn. Er hat schon ein Druckmittel. Das Druckmittel ist einfach, er hat eine relativ freie Wirtschaft im Vergleich zu jetzt Indien und China und dann die drittgrößte Bevölkerung nach Indien und China und ein relativ entwickeltes Land. Also da kannst du schon was mitmachen. Plus natürlich die Weltreservewährung, plus natürlich das größte Militär der Erde.
Wenn du schon Weltreservewährung
ansprichst. Gut. Noch Weltreservewährung,
gutes Stichwort, finde ich, denn Trump hat sich pro Bitcoin ausgesprochen. Mhm. Wenn ich jetzt mal wieder meine eigene persönliche Aluhut-Verschwörungstheoretiker-Perspektive darlegen darf, das hat er, eigentlich widerspricht das Trumps grundsätzlicher Idee von America's First. Donald Trump ist pro US-Dollar und Donald Trump ist eigentlich überhaupt nicht für Bitcoin. Ich gehe davon aus, dass er das nicht mal wirklich versteht. Aber er hat sich halt gedacht, ich werde diese Wahl gewinnen und deswegen kooperiere ich mit allen Leuten, die ich irgendwie ins Boot bekomme. Und das sind bei Libertären, die es in den USA relativ viele gibt, auch wenn sie verstreut sind, die Bitcoin-Fraktion ist dann doch einigermaßen groß und hat versprochen, ich lasse Kryptowährungen komplett unreguliert und damit hat er sich wahrscheinlich noch mal ein paar Millionen Wähler zusätzlich ist das da, also entspricht das auch deiner Perspektive? Würdest du auch sagen, er hat halt eiskalt verhandelt und deswegen hat er diesen Vorstoß gemacht oder würdest du noch was Zusätzliches einwerfen?
Also er hat jetzt versprochen, dass es auf jeden Fall keine CBDCs unter seiner Führung geben wird und dass er das verbieten wird. Nummer eins, was wir beide, glaube ich, dafür sind. Ich glaube, der Litmus-Test ist wirklich, ob er Ross Ulbricht wirklich begnadigt oder nicht.
Ja.
Das ist, glaube ich, macht er das? Macht er es relativ früh? Dann würde ich sagen, vielleicht ist was dran. Er ist nicht dumm. Also er wird immer als dumm dargestellt, aber der Mann ist nicht dumm. Ich würde schon sagen, dass der sieht, was zum Beispiel mit Bukele passiert, dass er halt ein Portfolio nebenher aufbaut mit Bitcoin. Es heißt ja nicht, dass er den Dollar ersetzen will, aber dass er vielleicht statt einer goldgedeckten oder Gold hortet, vielleicht ein paar Bitcoin mit hortet. Mhm. Ich meine, er hat ja die Möglichkeit. Wir wissen aber aus seiner ersten Amtszeit, dass er jetzt auch nicht unbedingt, dass er auch ein Freund von Geldmengenausweitung ist, weil wenn er sagt, die Wirtschaft läuft nicht, dann pump Kohle rein, ne? Was halt wieder dem Bitcoin Willen widerspricht. Ich bin da noch zweigeteilt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es nur ein PR-Stunt war, damit er die Stimmen bekommt. Kann ich mir durchaus vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er es vielleicht schon ein bisschen ernst meint. Dass er nicht jetzt den Dollar durch Bitcoin ersetzen wird, das niemals, aber er wird vielleicht doch es nicht unbedingt regulieren oder Regulationsvorschläge blocken oder versuchen zu blocken. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber da, die Zeit wird es zeigen. Es sind Politiker am Ende, ne? Und machen dann weniger. Er ist nicht der Heilsbringer, für den vielleicht viele halten, aber ich glaube schon, dass er die USA besser machen kann, als sie heute sind. Das glaube ich schon. Die Frage, und du musst ja immer dazu sehen, die Entourage, die er jetzt um sich hat, also der Unterschied zwischen den beiden Amtszeiten, also in der ersten Amtszeit hat er auch Senat und Haus gehabt, und die Präsidentschaft. Das heißt, wir haben das gleiche Bild sozusagen wie vorher. Was er jetzt aber hat, ist erstens, er war schon mal da. Das heißt, er weiß jetzt, wem er vertrauen kann und wem nicht, wer gegen ihn ist und wer nicht. Und er hat eine Entourage. Er hat Elon Musk, er hat Peter Thiel, er hat J.D. Vance, er hat, ich nehme mal Tulsi Gabbard mit dazu, und er hat RFK Jr.
Ja, es sind noch mehr. Vivek Ramaswamy, auch ein wichtiger Typ.
Ich glaube wirklich, dass er halt jetzt die Chance hat, wirklich was zu verändern. Und ich glaube, er sieht auch die Probleme und die Probleme halt Deep State, illegale Einwanderung. Und das verstehen der Deutsche meistens nicht so. Illegale Einwanderung ist hier ein großes, großes Thema. Du
ja, kostet, können wir
lieb kostet, von ja, es kostet so viel Geld, wirklich so, so viel Geld. Wir haben die Story gesehen, wie Texas teilweise Busse nach New York geschickt hat oder gesagt haben, ja, okay, ihr seid eine Sanctuary City, ihr seid für offene Grenzen, dann nehmt die jetzt. Haben eine Busladung hochgeschickt. New York ist auch noch so eine Stadt, in dem Fall New York City. Hat er ihnen dann auch noch irgendwie $350 pro Monat gegeben für Essensgutschein und so weiter. Und jetzt haben wir ein riesiges Problem, weil die müssen wir irgendwo unterbringen, weil es gibt ja in New York City auch noch ein Recht, dass du nicht auf der Straße leben musst und Housing bekommst, ja. Also quasi ein bisschen wie Deutschland. Und jetzt mussten die Hotels anmieten. Jetzt sind die Hotelpreise in New York so teuer geworden, weil halt Angebot, Nachfrage, wir wissen, wie das läuft. Und ich darf wieder nach New Jersey fliegen und bezahle halt jetzt keine Ahnung, wie viel für ein scheiß Hotel. Gut, Arbeitgeber bezahlt in dem Fall, ist mir relativ egal. Aber du siehst es schon. Und das sehen auch New Yorker. Und deswegen, dieser Schwung, es war ein guter Trick, sozusagen die zu verteilen ein bisschen von den angrenzenden Bundesstaaten und zu sagen, ja, guck, das ist deine illegale Einwanderung und jetzt schauen wir einfach mal, wie du damit umgehen kannst. Und die Leute können halt nicht damit umgehen.
wenn ich jetzt so gerade darüber nachdenke, ist dieses Build the Wall-Thema eigentlich durch? Das kam gar nicht mehr im Wahlkampf, oder?
Nee, wir sind jetzt bei Massenabschiebung. Also er hat jetzt auch, ich habe den Namen vergessen. Ich habe ihn vorhin noch gelesen, mein Gehirn funktioniert wieder nicht. Er will jetzt sozusagen die Border Patrol an einen Vertrauten geben. Und er hat auch schon gesagt, mir scheißegal, Familienzusammenführung, ich schieb die ganze Familie ab, ist mir Wumpe. Mhm. Also hat schon einen Hardliner jetzt eingesetzt, der das machen wird und oder machen soll am Ende. Klar musst du jetzt sehen, du hast jetzt, keine Ahnung, 20 Millionen Illegale aktuell im Land. Also knappe, sagen wir mal, 8% der Bevölkerung sind illegale Einwanderer. Und das wird schon eine Weile dauern, das zu tun. Und das wird auch keine schönen Bilder produzieren, das wissen wir beide, ne? Weinende Familien getrennt, irgendwo gestrandet, was auch immer.
Ja, auf der anderen Seite sieht man, welche Leute einwandern. Und wenn du mir erzählst, das sind venezolanische Flüchtlinge, die kurz vorm Hungertod sind, und dann sind die aber fett, dann denke ich mir halt, ja, also du kommst in den Sozialstaat, und weil du dir denkst, ich mache mir hier ein bequemeres Leben. Und am Ende des Tages ist der Steuerzahler, der darüber zu bestimmen hat. Und Einwanderung ist ein Thema, das begleitet uns in Deutschland sowieso schon seit 2015 in Extremfall. Und dass die Amerikaner jetzt da drauf kommen, das finde ich aus deutscher Perspektive schon fast ein bisschen lustig. Ich habe dann Dave Smith zum Beispiel. Dave Smith im Podcast gesehen, wie er die Bilder gesehen hat an der Grenze, wie da Masseneinwanderung war. Er hat mich überhaupt nicht beeindruckt, seit ich die Bilder von 2015 kenne und die Bahnhofsteddywerfer. Und er sagt so, wenn du diese Bilder siehst, kannst du nicht gegen Massenabschiebung sein. Und ich denke so, ja, willkommen in meiner Welt, das hier haben wir seit 10 Jahren.
Ja, es war ein Kardinalfehler, ne? Aber das, was sich ja grundlegend geändert hat zwischen der Policy unter Trump 1 und Biden-Harris, war ja, dass Asylanträge sozusagen bearbeitet werden in den USA, während die Person in den USA ist. Ja. Und unter Trump war es ja so, dass er gesagt hat, okay, du bist in Mexiko, du bist sicher, ja? Hier ist kein Krieg. Gut, können Sie sagen, Kartell ist vielleicht doch Krieg, aber ja. Sagen wir mal, du bist ein stabiles Land, du kannst hier bleiben, du bist sicher, submitte deinen Request, das geht seinen normalen Weg, und dann gucken wir mal, ne, ob das genehmigt wird oder nicht. Und wenn es genehmigt wird, kannst du gerne reinkommen. Das ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden Sachen. Und du siehst halt auch an den Zahlen, dass es richtig, richtig groß war. Die Demokraten haben dann noch die Border Bill, Safe Border Bill, wie sie es genannt haben. Das ist ja wie in Deutschland, ne, das gute Kita-Gesetz. Da wird immer irgendwas dazu geschrieben, was das Gesetz angeblich machen soll, damit es gut klingt. Da haben die Republikaner gegen gestimmt, aber was halt da drin stand, war viel mehr Geld für die Ukraine. Im Endeffekt. Da waren irgendwie 90% des gesamten Geldes soll dann die Ukraine gehen und 10% für die eigene Grenze. Und dann haben wir gesagt, nee, wir wollen aber nicht nochmal der Ukraine noch mehr Geld in den Arsch schieben. Und jetzt kriegst du halt diese Bill nicht durch. Und jetzt wird halt mir gedacht, ja, ihr habt ja die Border Bill abgelehnt. Ihr wollt ja gar keine Safe Border. Ja, nee, wir wollten halt das andere Zeug nicht, was noch in dem Gesetzesvorschlag stand. Wie in Deutschland, ne? Einfach einen Namen geben, das gut klingt, dann so, oh, du hast dagegen gestimmt, ne? Mhm. Du bist gegen das gute Frauengesetz, das heißt, du hast Frauen, richtig? Und vielleicht hat im guten Frauengesetz, dass du, keine Ahnung, jede zweite Frau zwanghaft umoperierst in den Mann oder sowas, keine Ahnung. Du hast ein Beispiel genannt, ja.
Schon, ich habe verstanden, worauf du hinaus wolltest. Michael Mellis hat das mal so schön gesagt, hat gesagt, die Gesetzesentwürfe, die werden schon nach den Namen entsprechend getauft. Jetzt muss ich das richtig zusammenkriegen. Ich glaube, zu den Republikanern gehen sie hin und nennen es einfach Liberty Bill, und bei den Demokraten gehen sie hin und nennen es, weiß ich den Namen nicht mehr, irgendwie...
Mit Social wahrscheinlich.
Ja, sowas in der Richtung, auf jeden Fall. Also und halt derselbe Inhalt, aber einfach nur, damit es beide Seiten genehmigen, so dass das...
Der Freedom Act, Gun Freedom Act. Jetzt gibt es ja. Background Checks.
Also ich habe sowieso das Gefühl, in unserer Zeit beschäftigen wir uns nur noch mit Überschriften. Du hast mir schon den Anstoß gegeben eigentlich, lass uns zum Thema Ukraine kommen, denn das ist eigentlich eines der Themen, also wenn ich in den USA wenn ich jetzt amerikanischer Staatsbürger wäre und ich hätte dort das Wahlrecht, ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht tatsächlich für Trump gewählt hätte, einfach alleine wegen dem Ukraine-Thema. Trump ist noch nicht im Amt und im Grunde genommen hat er schon die deutsche Regierung gesprengt, was ja best ist. Und im Endeffekt ist es, er hat schon mit Putin telefoniert, das war, glaube ich, gestern oder sowas, und im Endeffekt ausgehandelt. Also das war für mich eines der Brennpunkte, weil gut, in Deutschland ist halt die Ukraine in der unmittelbaren Nachbarschaft und das war nicht die allerdümmste Art und Weise zu debattieren, wie es Kamala Harris in der Debatte gemacht hat. Sie hat halt gesagt, ja, wir müssen gewinnen, sonst übernimmt Putin Europa. Also es ist als Argument zuerst mal intuitiv für viele Leute. Und Trump hat gesagt, nein, Frieden ist der wichtigste Punkt und eben nicht den Krieg gewinnen, was meiner Meinung nach sowieso utopisch ist. Und Trump hat dann auch den für mich das Top-Argument gebracht. Russland ist eine Atommacht. So, wir spielen nicht damit und tun so, als könnten wir eine Atommacht zurückdrängen. So, wir werden mit Putin reden, habe auch gute Kontakte zu Zelensky, und dieser Krieg wird enden, sobald ich an der Macht ist. Und im Endeffekt ist der Krieg mehr oder weniger schon fast auf Eis gelegt, bevor er an der Macht ist, was ja Wahnsinn ist. Also da bin ich tatsächlich positiv beeindruckt von Trump.
Ja, es gibt einen Vorschlag, also es gibt drei Dinge, die passiert sind, während Trump jetzt sozusagen President-elect ist. Nummer eins ist, es gab einen neuen Migrantenzug von 3.500. Gut, ist jetzt nicht so viel, aber die Bilder, ne, der sozusagen durch Mexiko gelaufen ist. Und Mexiko hat schon gesagt, ja Leute, wir stoppen euch, ne, bevor ihr an die Grenze kommt. Und da hat sich auch teilweise schon aufgelöst, weil viele jetzt gesehen haben, dass Trump an der Macht ist und die wollen halt nicht wieder abgeschoben werden. Punkt 1, viele Liberale verlassen jetzt das Land, also die ganz verwirrten Liberalen nach Kanada, was eigentlich auch was Positives ist, meiner Meinung nach, aber
ja, ich weiß nicht, das ist aber auch viel Gelaber, weiß ich nicht, ob das passiert.
Ja, ist viel Gelaber mit dabei. Dann hat er mit Zelensky und Putin telefoniert und es gibt diesen, die Hamas hat nach Waffenstillstandsforderungen gerufen, wobei, da müssen wir mal gucken, wie die sich denn den Waffenstillstand vorstellen. Und diese Putin-Zelensky-Telefonate, da gibt es auch einen Vorschlag, ich weiß aber noch nicht, ob der jetzt offiziell ist oder ob der ist sozusagen durchgeleakt worden. Der aktuelle Vorschlag sieht vor, dass die Grenzen, wie sie gerade sind, eingefroren werden. Man gibt Russland die Krim. Die Zonen, die eigentlich vorher ukrainisch waren und jetzt in russischer Hand sind, werden demilitarized zones, also wie zwar quasi zwischen Nord- und Südkorea, die werden beschützt von einem NATO-Mandat, also sozusagen europäische Truppen achten darauf, dass dass da sozusagen nicht Russland irgendwas Dummes macht. Und im Gegenzug wird sozusagen alle anderen Kampfhandlungen sofort eingestellt. Und für 20 Jahre lang wird die Ukraine sich verpflichten, nicht der NATO beizutreten. Das ist der aktuelle, das was geleakt worden ist. Wie viel da jetzt dran ist, keine Ahnung, das ist halt einfach so durchgesteckt worden. Wir wissen das, ja, noch nichts quasi.
Aber das ist schon fast die libertäre Lösung, ne? Ich meine, ich habe mal ein Video dazu gemacht, wie man den Ukraine-Konflikt libertär lösen würde. Und das ist im Prinzip quasi die Mustervorlage. Also, was soll ich noch Positiveres darüber sagen? Zumindest in Sachen Ukraine. In Sachen Israel sieht das ganze Thema wieder ein Stück weit anders aus. Du hast ja Hamas schon angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob die Hamas so zentralisiert agiert oder ob das nicht sehr viele kleine dezentrale Verbände sind. Aber man hört immer wieder, dass irgendwelche Führungsfiguren von der Hamas da erschossen wurden. Ich kriege die Namen jetzt nicht mehr zusammen, aber im Endeffekt ist Trump leider dann doch immer noch ein sehr starker Unterstützer von Israel. Und da hat man eigentlich, also ja, das sah zwischen, siehst du da noch einen Unterschied zwischen Biden oder Kamala Harris und Trump, was die Unterstützung für Israel, die bedingungslose Unterstützung für Israel angeht?
Ja, ich glaube, Trump ist noch mehr. Ja, also Kamala wäre auch pro Israel gewesen. Also der Unterschied ist, Kamala hätte vielleicht versucht ein bisschen, sie hat eigentlich gesagt, sie lässt Israel machen, was sie wollen, weil es ja Selbstverteidigung ist. Wobei ich dann aber doch...
Aber die unterstützen. Druck,
wobei sie hat auch Druck in ihrer Partei. Ne? Sie hat halt schon wahrscheinlich dann Konzessionen aufgelegt und gesagt halt hier, ihr müsst was auch immer was tun. Trump ist da eher so, Israel feuerfrei. Mach, was ihr wollt. Ich halte mich da raus, nicht mein Problem.
Ich würde vielleicht ganz kleines bisschen zurückrudern und sagen, so, er hat zumindest gesagt, er will keinen Krieg mit dem Iran provozieren. Da ja, würde Trump, er jetzt noch einen Riegel davor schieben. Aber ansonsten, ja.
Ja, Trump macht aber was Kluges gemacht. Es gab ja die Abraham Accords, also vor Biden, dass sich ja sozusagen die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Israel sozusagen ein Bündnis geschmiedet haben. Mhm. Verträge unterzeichnen, dass sie nicht gegenseitig irgendwas tun. Und das Schöne ist ja, du hast ja die Sunniten und Schiiten, das heißt Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate hassen den Iran. Der Iran hasst die USA und der Feind meines Feindes ist mein Freund, ja, die Logik wieder. Wenn du jetzt Israel, Saudi-Arabien und Vereinigten Arabischen Emirate an einen Tisch wiederbekommst, das ist ja aktuell wieder zerstritten, weil ja der Hamas-Konflikt läuft, dann kriegst du den Iran wieder isoliert, was du ja eigentlich möchtest. Du möchtest ja nicht, dass der Iran stärker wird, als er aktuell schon ist. Und das hat er damals ja eigentlich relativ gut hinbekommen mit den Abraham Accords. Und es wird halt die Hoffnung, dass es das wieder passiert. Wobei dazu müsste theoretisch Israel seine Kampfhandlungen einigermaßen einstellen, weil die haben dazu geführt, dass die aufgelöst worden sind. Aber in anderen Seite will er halt Israel unterstützen. Also du hast da so ein zweischneidiges Schwert. Also egal, welche Richtung er geht, er wird eine seiner Wahlversprechen so ein bisschen brechen müssen. Entweder reinstated er die Abraham Accords oder er sagt, Israel, du hast kannst machen, was du willst. Ich glaube, er wird, kannst du jetzt nicht sagen. Es ist halt,
guessing. Ich würde mir halt wünschen, dass Ron Paul mit Elon Musk zusammen ein bisschen für hier dieses Department of Government Efficiency tatsächlich anstößt, dass sie, was Ron Paul halt immer sagt. Ron Paul sagt zwei Sachen, end the Fed und no more foreign wars. Und die Amerikaner haben, glaube ich, auch die Schnauze gestrichen voll davon, dass ihre Steuergelder permanent in die ganze Welt fließen und dass ihre Armee buchstäblich alles kaputt bomben. Die haben die kräftigste Armee der Welt und reden noch darüber, dass die XYZ angreifen müssen oder unterstützen müssen. Ich denke halt, ohne die Unterstützung der USA ist Israel fertig. Also da die halten sich selber nicht aufrecht. Jedenfalls nicht lange.
Da fließt schon jede Menge Geld. Ich muss kurz nochmal noch zu Ukraine einhaken, was ja viele nicht ganz verstehen, wo ich auch sagen muss, die Republikaner verstehen es nicht ganz. Die Amerikaner haben also nur aus finanziellen Interessen haben die Amerikaner ein Interesse an der Fortführung des Ukraine-Kriegs. Ja. Erklärung ist eigentlich relativ einfach. Diese Unterstützung an die Ukraine, da wird nicht unbedingt zwangsläufig, da wird auch Geld überwiesen, aber zwangsläufig wird nicht Geld überwiesen, sondern Waffen. Jetzt kommt es so weit, dass die nicht fabrikneue Waffen nehmen, sondern sie nehmen das Zeug, was eh schon im Bestand ist. Und die haben alle ein MHD. Die nehmen das Zeug, was sozusagen ein MHD hat, das bald ausläuft. Das heißt, das, was sie eh verschrotten müssten und dafür Geld bezahlen müssten, weil so eine Rakete zu verschrotten, kostet halt auch Geld. Schicken sie jetzt darüber, das wird da abgefeuert. Das heißt, du hast quasi keine Kosten. Die Shipping-Kosten sind günstiger als die Verschrottung im Land. Das heißt, sie haben sozusagen noch einen Surplus gemacht, Geld gespart. Und sie testen damit ihr eigenes Militärequipment gegen die russische Armee. Zu sehen, wie es funktioniert, ob es funktioniert, ohne eigene Menschenleben opfern zu müssen. Eigentlich aus rein amerikanischer finanzieller Sicht Win-Win. Lass die Kopf bauen, du schädigst damit noch das russische Militär, die du ja eh nicht magst. Wunderbar, mach weiter.
Also dem Steuerzahler lasten sie das schon an, weil sie die Waffen dahin dann entsprechend verschicken und so weiter und so fort. Und sie produzieren die ja auch, oder beziehungsweise haben sie produziert. Und in dem Sinne für den Konsumenten, den normalen Amerikaner, ist das nicht hilfreich. Aber für Raytheon und diese den militärisch-industriellen Komplex ist das natürlich wahnsinnig lukrativ. Und ich will noch einen anderen Punkt dazu einwerfen. Das ist keine Verschwörungstheorie mehr. Ich glaube, das ist eigentlich schon soweit bekannt. Das Einzige, was die Amerikaner wirklich fürchten, ist nicht wirklich China, sondern eine Kooperation zwischen Deutschland und Russland. Das ist das, wovor die Amerikaner tatsächlich Angst hätten.
Nicht mehr. Also ich würde dir recht geben, also wenn du in den 80er, 90er und sagen wir mal auch 2010er Jahre guckst, ja. Aber wenn du heute schaust, wie runtergewirtschaftet Deutschland aktuell ist,
ich meine,
der Fokus shiftet ein bisschen. Also Trumps Feind Nummer 1 ist China, Punkt. Also er macht ja überhaupt keinen Hehl draus. China ist für ihn sozusagen, die wollen die Weltleitnation werden. Aktuell ist es noch die USA. Nicht mehr mit einem hohen Vorsprung, aber ist es noch. Und er will das halt um jeden Fall verteidigen.
Ja, ich habe ein bisschen die... Ich habe leider das Buch noch nicht gelesen. Das kommt bei mir noch, steht bei mir noch auf dem Plan, aber es hat ein Typ das Buch The Fake China Threat geschrieben. Und ich höre auch gerne Scott Horton, der immer wieder darüber erzählt, dass die Chinesen so gewaltige Probleme haben, dass dieses, dass das als Konkurrenz stark aufgebauscht ist. Aber das geht jetzt vielleicht ein bisschen sehr, sehr tief ins Detail. Ich möchte noch, wir sind jetzt gleich eine Stunde dran, bevor wir zum Schluss kommen.
Gerne länger machen. Alles gut.
Ich möchte aber noch ein ganz, ganz wichtiges Thema ansprechen, und zwar das, was Donald Trump zum Wahlsieg verholfen hat, und wo ich denke, wir haben im Endeffekt hier einen Wahlkampf erlebt, auf eine Art und Weise, wie wir ihn noch nie in der Geschichte erlebt haben. Und er hat sich komplett gedreht, und ich glaube, Wahlkämpfe finden in der Zukunft nie wieder auf eine Art und Weise statt, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen. Es gab zwei Debatten zwischen Trump und Biden und Trump und Kamala Harris, weil Biden da rausgekickt wurde. Das Ganze hat ewig lange gedauert, bevor also normalerweise wird das ein halbes Jahr vorher angekündigt mit einem festen Termin, und dann wird gesagt, so das hier ist die Debatte, und zwischen diesen beiden Kandidaten entscheidet ihr euch. Und diesmal war das so, es war gar nicht klar, findet das jetzt statt und unter welchen Bedingungen und wer sind die Moderatoren. Das war dann Fernsehen, es war sehr, 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 sehr krass voreingenommen. Die Moderatoren haben einfach mal während der Debatte ihre eigene Meinung da rein projiziert und zu Trump gesagt, was sie von ihm gerade so halten, so als ob mich das als Fernsehzuschauer dann interessieren würde. Und die Art und Weise, wie Donald Trump war in einem Space mit Elon Musk auf Twitter. Ich denke, du kannst in der Zukunft nicht mehr Wahlkampf machen, ohne sowas zu tun, ohne dich auf die sozialen Medien zu fokussieren, was Kamala Harris alles gar nicht getan hat. Donald Trump war bei der Libertarian Party, Donald Trump war bei Joe Rogan. Die ganzen sozialen Medien, die nehmen so stark an Bedeutung zu, das kann man nicht mehr irgendwie wie unter den Tisch fallen lassen. Und ich denke, die Bedeutung nimmt noch viel, viel stärker zu in der Zukunft. Wahrscheinlich haben die Amerikaner uns einiges da drin voraus, und der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat jetzt noch sehr, sehr starke Bedeutung. Aber auf was ja Robert Habeck einstampfen will und zensieren und kontrollieren will, woran er vermutlich scheitern wird. Aber ich denke, diese Bedeutung ist, die kann man kaum hoch genug bemessen. Was denkst du dazu?
Also ich habe mal die Joe Rogan-Seite bei YouTube aufgemacht. Also nur YouTube, ne? Wir wissen nicht, was Spotify und andere Sachen noch hast. Wenn du dir guckst, der hat ungefähr, ich sag mal, halbe Million bis eine Million Aufrufe davor gehabt. Donald Trump 48 Millionen Aufrufe. Und dann J.D. Vance 16 Millionen, Elon Musk 15 Millionen.
Also du siehst, und das schon, ist nur YouTube. Man muss ja das bedenken, ist nur das, YouTube, ist nicht, ja. Das ist nicht Joe Rogans Hauptplattform. Seine Hauptplattform ist Spotify.
Wenn du überlegst, 48 Millionen wahlberechtigte Amerikaner gibt es, sagen wir mal, grob die Hälfte. So bist du bei 160 Millionen. Dann hast du schon mal, ja, sag mal, ein gutes Drittel, Viertel der kompletten Wählerschaft erreicht damit. Und es ist halt auch nicht so dieses Format von wegen, ich stelle dir eine Frage, ich will eine Antwort, dann cutte ich dich weg, dann frage ich dieselbe Frage jemand anderen. Du redest halt einfach miteinander. Ja. Du siehst, wie der Charakter eines Menschen ist, du kannst da vorfühlen, du siehst auch, wie viel Ausdauer der hat, auf halt mal 3 Stunden da zu sitzen, das ist halt ein ganz anderes Format. Und das finde ich auch viel besser, ehrlich gesagt. Also einfach nur irgendwelche Stichworte raushauen, wie I'm from a middle class family, I know how the middle class is thinking. Ja, bringt halt nichts. Ja. Ich will halt mal mehr wissen. Ne? Frag halt mal irgendwas. Und auch dieses, ich nenne es mal freier Journalismus, nenne ich es mal, ist halt einfach, ist nicht so restriktiv, dass du nicht irgendwie eine Firma hinten dran hast und einen Geldgeber, der halt irgendwie sagt, ja, du musst den jetzt gut dastehen lassen. frag mal hier die Softball-Fragen, heißt es ja hier, ne? Frag dir nur das, worauf er immer eine schöne Antwort hat, damit er gut dasteht und nicht die bösen Fragen. Das gibt's dann halt nicht. Und ich finde, du kommst ja nicht mehr dran vorbei. Aber genau. Joe Rogan hat es ja auch Kamala Harris angeboten. Ja? Die hat dann gesagt, ja, mache ich, aber nur, wenn du zu mir kommst, also nicht in deinem Studio, und maximal eine Stunde. Ja. Hat er gesagt, nee, das ist nicht das Format.
Du gibst
ne?
mir nicht mein Konzept vor. Was fällt dir überhaupt ein?
Das Format ist, du kommst zu mir und wir machen hier 2 bis 3 Stunden und das ist halt einfach, so ist das Format. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, es wäre wie, als würde ich hier reinkommen ja, zu dir und sagen, hey, ja, ihr, also jetzt machen wir mal ohne Bild und ich stelle die Fragen. Ja? Und außerdem nicht eine Stunde, wir machen 5. Ja? Aber es geht halt einfach nicht. Ne? Du musst dich halt dran halten. Mhm. Das wird nicht weggehen. Also ich weiß nicht, ob der Twitter-Space so groß war, aber definitiv, also YouTube.
Da reicht jetzt die Zahlen auch nicht
mehr. Podcasts.
Aber also du hast Podcast, es schon gesagt. Du hast es schon gesagt, es ist dann ein Gespräch untereinander. Du kriegst da viel mehr Informationen mit als bei so einer scheiß Debatte, die getaktet ist.
Auch Podcast, du hörst ja, du schaust ja nicht mehr, ist ja nicht mehr wie früher, du gehst ja deinen Fernseher und schaltest um 8 Uhr abends dann CNN ein und guckst die Debatte für 2 Stunden. Ich will den Podcast hören, wenn immer ich Zeit habe. Ich fahre Auto, ich höre einen Podcast oder ich gehe spazieren, ich höre einen Podcast, ich gehe joggen, ich gehe ins Gym, was auch immer du machst. Ne? Du hast ja immer irgendwo Zeit, wo du Kopfhörer drin hast. Ist ja kein Thema. Ich gehe einkaufen, höre einen Podcast. Das ist halt einfach, dieses analoge Fernsehen ist halt einfach ist tot, fertig. Meiner Meinung nach, die Wahl hat es jetzt noch mal einmal mehr bestätigt, dass niemand bockt es mehr. Das Einzige, was die tun, ist, die ordnen das dann noch schön für dich ein. Ja? Das will ich nicht hören. Ist mir egal, was für eine Meinung du hast, ich brauche meine eigene Meinung.
Ja.
Das ist ja wie mit Statistiken. Ich will die Primärdaten sehen. Ich will nicht sehen, wie jemand das schon mal interpretiert hat für mich, ja, damit ich will sehen, was der Mensch gesagt hat. Und dann Joe Rogan ist ja noch uncut, ne? Also da ist ja überhaupt kein Cut drin. Wenn da bei JD Vance ist das Mikrofon ausgefallen von Joe Rogan zwischenzeitlich. Die haben das weiterlaufen lassen. Dann haben sie das gefixt, dann ging es weiter. Ja. Da wird nichts geschnitten und das ist halt einfach viel authentischer.
Das ist ein Punkt, den habe ich ich habe das souveräne Individuum übersetzt und da wird dieser Punkt auch gemacht mit dem Sprung ins Informationszeitalter. Das wird uns in eine Welt befördern, in der Ehrlichkeit wesentlich wichtiger ist und weil du kannst einfach nicht mehr manipulieren, so wie mit Schnitten, wie du es gerade gesagt hast und auch wie Tim Walz das gemacht hat. Der hat sich einfach irgendwas ausgedacht, was offensichtlich falsch ist und jeder hat inzwischen, das ist ja vor 20 Jahren konntest du das noch machen. Du konntest dir einfach irgendwas ausdenken. Und jetzt hat jeder sein Smartphone in der Tasche und kann mal eben überprüfen, stimmt das, was der da gesagt hat. Und das ist halt einfach, diese Form der Unehrlichkeit, die wird halt aufhören und wird uns in eine Zeit befördern, in der ja die Konsumenten orientierter ist. Manche würden das jetzt gerne die wahre Demokratie nennen. Ich nenne das halt einen anarchistischen Punkt. Du wirst halt viel dezentraler. Und das ist eigentlich eine sehr begrüßenswerte Errungenschaft, denke ich. Aber apropos dezentral, ich habe das mit jetzt schon hier und da mal mitgekriegt, dass in Texas Sezession tatsächlich für Leute ansteht. Haben Leute in Texas das schon tatsächlich ein bisschen auf dem Schirm?
Nee. Also es ist ungefähr, stell dir vor, die Bayern-Partei in Bayern, die eine Sezession will, das ist ja auch eine Minderheitsding, ja, wie viel kriegen die 0,1%? Es gibt ja schon Leute, aber du hast halt hier so einen Nationalstolz, den du in Deutschland nicht hast. Also du bist ja nicht nur stolz auf Texas, aber halt auch auf die USA und die Errungenschaften. Und ich kann es mir, also je länger ich hier lebe, so wenig kann ich mir es vorstellen. Wobei, wenn du dann in andere Staaten gehst, dann bist du Texaner.
Ja, du. Ja, halt, klar.
Also, wenn ich nach New Jersey gehe, ich habe Cowboy-Boots teilweise an, ne, du siehst mir, dann wird ja schon ein bisschen der Staatsstolz rausgeholt, ja, und sagt ja hier, ich gehöre nicht zu euch, ich bin kein Liberal und wir bleiben rot und alles gut. Und auch wegen Waffen war eh so lustig. Wir hatten einen Kunden da aus New Jersey und die in New Jersey kannst du quasi sehr, sehr schwer Waffen kaufen. Und Massachusetts noch weniger. Dann gehst du mit denen auf eine Gun Range und die finden das voll geil.
Ja, schon klar.
Dann setz dich halt doch mal dafür ein, dass du das auch machen darfst. Ne? Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also du hast, Texas alleine könnte funktionieren, aber unwahrscheinlich. Gib mir mal eine Sekunde, bitte. Hier wurde gerade der Mähdrescher, läuft hier gerade draußen rum. Ich muss gerade die Tür zumachen, damit er nicht so laut ist.
Ja, kein Thema. Jetzt bist du ein bisschen dunkler.
Ja, ich habe gerade die Balkontür zugemacht.
Nee, jetzt regelt es sich wieder. Ist egal. Okay. Ich will noch ein, ja, eigentlich, das mit der Sezession ist einfach so, ich habe einfach das tatsächlich schon in Memes gehört. Dennis Pratt spricht in New Hampshire darüber. Gut, New Hampshire ist jetzt wieder deutlich libertärer als Texas, die sind ja eher Republikaner. Aber Michael Malice hat schon bei Joe Rogan gesessen und von Sezession von Texas selbst gesprochen. Ich wollte einfach nur wissen, haben die Leute das tatsächlich auf dem Schirm? Mein Problem ist ja immer, dass ich in der starken Filterblase bin und mir die Illusion gebe, die Leute wüssten, was ich weiß. Aber über Eigentumsrechte, über Sezessionen und über den Staat. Aber das ist ja bei den meisten Leuten halt nicht der Fall. Das mit dem Nationalstaat.
Du wirst lachen, ne? Du wirst lachen, dass viele Demokraten gerade aufgrund der Wahlergebnisse sagen, eigentlich müssten sich die demokratischen Staaten abspalten.
Ja.
Die Antwort ist einfach nur so, your terms are acceptable.
Das mach. Ja, aber das Problem ist, okay, wir auf Kosten anderer leben. Und das geht dann eben nicht mehr so.
Ja, mach, also wenn Kalifornien sein eigenes Land bilden will, also ich bin sofort dabei, ja? Also good luck.
Also genau, das lese ich auch immer wieder, diese Memes über, dass die Kalifornier jetzt alle nach Texas ziehen und dass Texaner nichts mehr hassen als ein Auto mit kalifornischem License Plate.
Ja, wobei, das müssen sie ja ummelden innerhalb von, ich glaube, 60 Tagen oder so. Aber anderes, es gibt ja Don't Californicate My Texas, ist ja dieser schöne Spruch. und es kommt drauf an, also wenn die gleichgesinnt sind, also du hast ja auch viele, die politische Flüchtlinge sind, sage ich mal, die sind hier schon willkommen. Es sind die nicht willkommen, die sozusagen aus ihrem, Anführungszeichen, Shithole rausgegangen sind und denselben Shithole hier wählen wollen.
Ja, genau. Das
wollen wir halt nicht. Ja? Also ja, die sind schon unbeliebt. Mhm. Aber die, du kannst immer sehen, die gehen immer alle nach Austin oder nach Dallas. Und ich hasse Dallas ja so sehr. In Austin war ich schon nicht, kann ich nichts zu sagen, aber Dallas ist halt so der behinderte kleine Bruder von Fort Worth. Wobei ist größer, aber ist der behinderte große Bruder in dem Fall. Aber lasse kommen. Irgendwann kicken wir da wieder raus. Die werden halt hier gemobbt. Dann rausmobben. Okay. So geht es dann.
Ich würde jetzt langsam beenden mit einer Frage, die ich im Grunde genommen immer stelle. Wenn du dir die Zukunft ein bisschen vorstellst, ein bisschen versuchst, aus dem Bauchgefühl heraus zu denken, was passiert so in der jetzt kommenden Amtsperiode bis Trump fängt im Januar 2025 tritt er sein Amt an. Und dann wird es gehen bis 2029. Was denkst du, kann Trump erreichen? Was ist so das Best-Case-Szenario? Was ist das Worst-Case-Szenario? Was stellst du dir vor? Was wäre am schlimmsten, wenn Trump an der Macht ist, dass er nichts durchbekommt oder so? Was ist deine persönliche Perspektive?
Fangen wir mit dem Best-Case-Szenario an. Er macht eigentlich das, was er gesagt hat, was er tun will. Fang mit Ross Ulbricht an. Ja, schön begnadigt. Ja. Baut Bitcoin nebenher auf als Reservewährung, nennen wir es mal so. Er lockert die Waffengesetze. Ich würde es ja so feiern, wenn er die ATF abschafft, Department of Education abschafft, hat er ja angekündigt, dass er dann das Geld an die Staaten geben will und die dann das machen, wie sie wollen, und nicht mehr das zentral aus Washington gesteuert wird. Ich fände es so schön, wenn die Elon Musk wirklich 30-50% des Staatsapparates einstampft. Er hat ja 30% schon gesagt, das ist realistisch. Ich würde es feiern, da baut sich gerade so ein kleiner Konflikt zwischen Fed und Trump auf. Ich würde es ja feiern, wenn er Ron Paul appointed als Abolisher of the Fed. Das wäre einfach nur zu gut. Ja. Ich kann es mir vorstellen, es gibt da schon einen Beef, also Ron Paul tweetet ja auch und sagt von wegen, hey, es gibt, schön, dass du nicht zurücktreten willst, Jerome Powell, aber kannst du mir bitte in der Verfassung zeigen, dass du überhaupt existieren solltest? Also die Fed in dem Fall. Also, es ist schon, das könnte ich mir schon, das wäre zu gut. Und halt wirklich, ja, sagen wir mal, das sind so diese Punkte, wo ich sage, das könnte richtig schön werden.
Das ist schon gewaltig. Also da könnten echt gute Zeiten auf uns zukommen.
Und natürlich, dass er die Kriege wirklich beendet. Und ich würde persönlich auch gut finden, wenn er entweder aus der NATO austritt oder sagt, hey NATO, ich werde meine Truppenpräsenz in Europa jetzt reduzieren. Seht zu, wie er klarkommt.
Fände ich wunderbar.
Es ist nicht mein Problem quasi. Mhm. Es ist ja auch nicht sein Problem.
Ja,
das wären so die positiven. Ja, als Worst-Case-Szenario wäre möglich, wenn er halt anfängt und sagt, so ein richtiger, ich nenne es mal Boomer-Konservativer wird, und wirklich Religion über alles stellt und sagt von wegen hier, jetzt wird die Bibel in der gelehrt, überall seine ganzen Wahlversprechen nicht einlöst, den Deep State weitermachen lässt und einfach nur quasi da sitzt und verwaltet und alles wie bisher, bloß mit einem, ich sag mal, kollektivistisch-konservativen Touch anstatt einem kollektivistisch-progressiven Touch.
Mhm.
Das wäre für mich das Worst-Case-Szenario.
Vielleicht noch mal einmal ganz kurz zum Einhaken. Denkst du, du hattest auch schon mal angesprochen, Geldmengenausweitung, und da ist Donald Trump nicht wirklich dagegen. Ich habe auch eher den Eindruck, dass Trump, genauso wie Musk übrigens auch, so ein Monetarist ist, so ein bisschen Chicago School, und die haben ja dann doch schon die, leider Gottes, die falsche Idee von Konjunkturzyklen und so weiter, aber dass die Fed stark gegen Trump intervenieren könnte, also dass sie zum Beispiel starke Geldmengenausweitung betreibt, ohne dass Trump das kontrollieren kann.
Na gut, es sind ja mehrere Sachen. Also die Steuerpolitik liegt ja bei ihm. Er könnte ja dagegen steuern. Ne? Er hat ja Senat und Haus. Er könnte ja mit der Steuerpolitik dagegen steuern, was die Fed auch immer macht. Aber ich kann es mir vorstellen, dass halt einfach die Fed sagt, okay, wir haben jetzt eine schlechte Konjunktur, wir hauen jetzt nochmal ein paar Trillionen sind es ja jetzt schon mittlerweile, in die Wirtschaft wegen nix, weil hier gerade der Wirtschafts um 0,5% gesunken ist. Was wir definitiv sehen werden, er wird die Inflation jetzt erstmal nicht einschränken können. Die Inflation ist jetzt erstmal auf dem Stand und die kriegt er nicht mehr runter. Und da ja jeder Angst vor der Deflation hat, warum konnte mir noch keiner erklären? Weil alle mehr sagen, ja, eine Deflation heißt auch, du hast eine Depression. Ich so, nee, eigentlich heißt eine Deflation nur, dass die Produkte billiger werden und dass du halt dementsprechend vielleicht deine Kaufentscheidung ein bisschen nach hinten stellst, weil du halt niedrigere Preise antizipierst. Wenn ich ein Auto brauche, brauche ich es trotzdem. Aber wenn ich ein Auto haben möchte und ich kann warten 3 Jahre und es wird günstiger, warte ich halt 3 Jahre. Ich glaube, da könnte es schon einen Konflikt geben. Also Jerome Powell war ja relativ deutlich in der Frage, ne? Was, ob er zurücktreten würde, wenn Donald Trump ihn fragen würde, ob er es tut. Und er sagt einfach, nö. Nö, okay. Macht er nicht. Ja. Klar, aber ich finde, eine Geldmengenausweitung wäre aber schlimmer. Wobei die Fed eigentlich im Vergleich zur EZB besser und schneller agiert. Also mit besser meine ich, sie fahren Geldmenge teilweise zurück und sie erhöhen die Leitzinsen, was ja die EZB quasi gar nicht tut. Die EZB macht ja weiter seit 2000 und wann war die Krise? 7, 8, wie bisher. Also ich finde, die Fed ist schon besser als die EZB, aber die Fed ist trotzdem scheiße, muss man so zu sagen. Und da kann es einen Konflikt geben, klar, kann ich sehen, dass die Fed halt einfach sozusagen dann Trump versucht zu torpedieren mit falscher Fiskalpolitik. Monetary Policy, nicht Fiskal, ja.
Ich weiß nicht, ob es so leicht zu vergleichen ist. Die Federal Reserve gibt es seit, was, 1913 und die EZB seit 2001 oder was. Und die Federal Reserve besteht aus 8, 9 verschiedenen privaten Banken, während bei der EZB klar ist, dass es eine EU-Institution ist. Es ist alles schon noch mal ein bisschen anders. Abgesehen davon ist der US-Dollar halt eine vollkommen andere Hausnummer als der Euro. Da brauchen wir uns keine Illusionen hinzugeben. Die Hälfte aller Geldtransaktionen auf der gesamten Welt werden in US-Dollar abgewickelt. Da haben die andere Größenordnungen als der Euro. Da kommt der Euro niemals ran. Und das ist auch in Ordnung so. Das darf auch gerne so bleiben. gut, Konava, ich danke dir für das Gespräch. Wenn du noch ein Schlusswort hast, wenn du noch mal Werbung für Jungbrutal Marktradikal machen möchtest,
das da sind wir ja gerade drauf
eingegangen, dann gerne hau noch was raus. Ich danke dir für das Gespräch.
Ja, danke dir. Wenn ihr Bock habt, sonntags live 18 Uhr deutscher Zeit, was MESZ plus 1 heißt das ja, ne? Jungbruder Marktradikal auf YouTube, da sind wir immer gerne politisch inkorrekt unterwegs und hatten auch relativ viel über die Wahl letztes Mal. Ist immer wieder lustig eigentlich. Müsst ihr halt dann einfach dann mal die vulgäre Analyse sausen lassen, ne? Hilft ja nichts. Läuft ja eigentlich noch zur gleichen Zeit?
Weiß ich gar nicht. Die Honigschwabe läuft zur gleichen Zeit,
und Stromo
sitzt im Knast.
Ja, das weiß ich, ja. Das weiß ich.
Ja, und ich würde Jungbrutal Marktradikal immer noch hören, wenn das nicht zeitgleich laufen würde, aber das geht halt offensichtlich nicht. Das ist mein persönliches Problem. Ich kann halt nicht alles gleichzeitig.
Dann schreibt jetzt alle bei der Honigwabe rein, dass sie die Zeiten ändern sollen.
Die waren vor euch da.
Ja, das ist mir egal.
Alles klar.
Okay.
Mach's gut, Konava.
Jo, hau rein.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.